Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend.
Wie geht es Ihnen denn jetzt in dieser Zeit nach gut zwei Jahren der Pandemie? Wie haben Sie das für sich, diese Corona-Zeit, erlebt?
Das Erste war, dass natürlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen ausfielen und einige Projekte nicht stattfanden, was für mich den Vorteil hatte, dass ich mehr zu Hause war als sonst. Aber der Blick in die Welt war natürlich insgesamt nicht so schön, vor allen Dingen in meinem Bereich, also viele Kolleginnen und Kollegen und Musiker und Tänzer, die dann plötzlich keine Arbeit mehr hatten und man sich auch beteiligt hat, dass die über Wasser bleiben. Und ich bin ganz froh, dass wir in Baden-Württemberg, wo ich ja wohne, ich wohne ja in Stuttgart, dass wir da im Kunstministerium und Wissenschaftsministerium Leute haben, die das gut im Auge hatten und es relativ gut gelöst haben. Das war in anderen Ländern nicht immer so. Berlin hat das auch gut gemacht, soweit ich weiß. Und es hat sich herausgestellt, noch mehr als sonst, wie wichtig die Kunst für die Haltung der Gesellschaft ist. Und ich merke das auch jetzt, wo wir wieder Vorstellungen spielen dürfen, mit welcher Zuneigung und Aufmerksamkeit die Besucherinnen und Besucher im Theater sind. Das ist anders als vorher. Es liegt vielleicht daran, dass man sehr viel zu Hause war und Zeit hatte zum Nachdenken und auch schwierige Zeiten hatte. Sehr viele hatten sehr schwierige Zeiten, finanziell auch, aber auch persönlich natürlich, weil alles ausfiel, was man so hatte als Lebensentwurf und die Tage zu füllen. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Und ich persönlich bedauere das nicht. Ich finde es natürlich ganz brutal, dass viele, vor allen Dingen in den künstlerischen Bereichen, so finanziell haben leiden müssen und eine ganze Reihe sind auch nicht mehr verfügbar. Die sind dann in andere Jobs abgegangen, damit sie überleben können. Das ist hart.
Hat diese Zeit Ihre Sicht auf Dinge insgesamt verändert?
Also sagen wir so, in gewisser Weise schon, dass die auch zum Beispiel im Fernsehen, wo ich ja sehr viel unterwegs war in den letzten Jahren, diese, wie ich sagen möchte, leichte Hysterie, ja, über das muss immer das Beste sein und das Tollste und Weltpremiere, das ist alles nicht sehr sinnvoll. Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr nachdenken und schauen, worum geht es wirklich. Das heißt nicht, dass man dauernd irgendwelche schwerwiegenden, schwer zu verstehenden Filme oder sowas machen soll, sondern ein bisschen entspannter. Das wäre gut. Das würde mir gefallen. Und in allen Bereichen. Also nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Wirtschaft. Und wenn es darum geht, Geld zu verdienen, zu sagen, die Menge an Geld ist nicht das Entscheidende, sondern dass möglichst viele, am besten alle, in Ruhe leben können. Und das können sie bei uns nicht. Und wir sind immer noch, bei uns geht es noch sehr gut. Es gibt Länder, da ist es noch sehr viel schlimmer. Aber wir nutzen unsere Möglichkeiten für ein gutes Leben für möglichst viele nicht wirklich.
Viele Menschen, auch gerade in Ihrem Bereich, im künstlerischen Bereich, haben gesagt, diese Zeit hätte sie auch dankbarer und demütiger gemacht, gerade auch für die kleinen Dinge des Lebens.
Ja, also das glaube ich sicher. Ich persönlich hatte mit der Demut bisher nicht so viele Probleme durch mein Leben, durch dieses ständige Umziehen. Und auch ich hatte auch das Glück, dass ich in meinem Beruf im Theater groß geworden bin. Und da ist die Demut sehr am Platze, weil man merkt, wie schwierig das ist, das gut zu machen. Und dass man, Sachen gehen auch schief. Da muss man nicht verzweifeln, aber das ist so. Und wenn man Niederlagen, sagen, was heißt Niederlagen, wenn Inszenierungen nicht funktionieren oder man selber nicht gut ist in Inszenierung, das muss man akzeptieren lernen. Und da ist das mit der Demut ganz einfach.
Wie nah lassen Sie dieses Weltgeschehen gerade an sich ran? Also sind Sie jemand, der wirklich dann rund um die Uhr die Nachrichten und die Talks zum Thema Ukraine sich ansehen? Oder brauchen Sie irgendwann den Moment, wo Sie sagen, ich muss mich jetzt mal tatsächlich energetisch ein bisschen abschotten, sonst kann ich meinen Beruf gar nicht so machen, wie ich ihn machen will?
Ja, also das passiert mir inzwischen nicht mehr. Das habe ich gehabt damals, als es um Stuttgart 21 ging, wo wir versucht haben, dieses etwas wilde und schwierige Projekt zu verhindern. Da konnte ich tatsächlich kaum noch arbeiten. Da war ich von morgens bis abends unterwegs und das war mir eine Lehre. Also was ich jetzt mache, ich habe die Zeitung, die ich lese. Also ich habe eine englische, eine amerikanische und zwei deutsche Zeitungen und die lese ich dann morgens und vielleicht auch mal nachmittags und ein bisschen abends und schaue mir die Nachrichten an und das ist es dann schon. Also ich lasse mich nicht davon hinwegschwimmen, wie das während dieser Zeit in Stuttgart 2019 und 11 war. Da habe ich daraus gelernt, dass das nicht sinnvoll ist. Sehr genau betrachten, ja, schauen, wer wo steht. Was unsere Regierung macht, was wir machen, wie die Deutschen reagieren. Und ich finde zum Beispiel, was jetzt passiert mit der Aufnahme von den Flüchtlingen und was für eine unglaubliche Hilfsbereitschaft da ist, auch im Freundeskreis in Stuttgart, wo wir sind. Also ich bin jetzt in Berlin, aber in Stuttgart, das ist schon, einerseits sind die Nachrichten entsetzlich, ganz furchtbar. Andererseits ist diese Hilfsbereitschaft umwerfend, finde ich. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr von unseren politischen Vertretern noch aktiver da mitarbeiten und Möglichkeiten schaffen und den Menschen, die das machen wollen, Türen öffnen und nicht zu viel auf irgendwelchen Regeln bestehen, die man über 20 Jahre gemacht hat. Ein ganz kleines Beispiel, dass die ukrainischen Fußballspieler, die jetzt geflüchtet sind und hier sind, erstmal nicht spielen dürfen. Da kann ich nur sagen, DFB, was ist eigentlich los mit euch?
Mhm. Ja. Waren Sie jetzt am Sonntag auf dem Friedenskonzert?
Nee, da war ich in Stuttgart. Ich war dann in Stuttgart auf der Demo, die wir im Schlossgarten hatten mit, weiß nicht, 20.000 Menschen oder so.
Lass uns mal einen Blick zurückwerfen aufs letzte Jahr. Beruflich gab es ja einen Abschied und einen Neuanfang für Sie. Es ist Schluss ja. mit der Kommissar und das Meer, was ich sehr schade finde. Aber es gibt einen Neubeginn mit einer neuen Reihe, der Kommissar und der See.
Ja, also das kam etwas überraschend, dieser Abschied aus Gotland, weil es ja recht erfolgreich war, wenn ich das so sagen darf. Und ich mochte das auch, die Insel ist umwerfend. Wir waren aber insgesamt 15 Jahre da. Also haben 29 Filme da gedreht und das ist schon sehr schön. Und der neue Hauptredaktionsleiter hat halt gesagt, es ist ihm zu teuer. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir halt, dann geht er in Rente, was ja meinem Alter auch entspricht, und geht dann nach Hause in das Haus seiner Eltern. Und das ist am Bodensee ein sehr schönes, kleines, nicht so großes Haus, aber von 1911, wunderschön gelegen, direkt am Bodensee natürlich mit Seezugang. Und wie es der Teufel will, passieren dort solche Sachen. Und dann greift er wieder ein, aber eben nicht als Aktiver, sondern als Rentnerkopf sozusagen. Das ist dieselbe Figur, aber eben in einer anderen Position. Wir machen auch nicht zwei Filme im Jahr, sondern höchstens einen.
Was muss überhaupt eine Rolle haben, dass Sie sie packt, dass Sie sagen, wenn Sie es lesen, ja, das möchte ich unbedingt machen?
Das ist schwer zu sagen. Es ist mehr so ein Gefühl innen, dass ich es lese und sage, oh ja, da habe ich Lust drauf. Also doch, kann ich schon sagen. Eine Figur, die sich rückhaltlos in das, was sie tut, hineinbegibt, die mag ich besonders gerne. Eitle Figuren zu spielen ist ganz wunderbar, kriege ich aber nicht so oft.
Ja.
Das ist einfach so.
Ich darf da mal erinnern an Dr. Schmidt zum Beispiel.
Ja, den habe ich. Ja, das war wunderbar. Der hatte halt auch dieses Wunderbare, dass er eigentlich ein kleiner Junge war, der geliebt werden wollte die ganze Zeit.
Genau, so ein kleiner Narzisst.
Genau. Und wusste auch, dass eigentlich die Nicola die Richtige ist. Es ging aber nicht, weil sie halt Schwester ist und er ist der beste Chefarzt der nördlichen Halbkugel. Über ihm ist Gott. Das war eine ganz großartige Rolle. Die habe ich wirklich sehr, sehr gemocht. Und es muss irgendwas haben, wo ich denke, da ist etwas drin, was mehr ist als, wenn es eine Komödie ist, mehr als nur Komödie. Also, dass es verankert ist im Leben. Und dann ist es gut, dann interessiert mich das.
Wenn wir jetzt schon gerade bei meinem persönlichen Dreamteam sind, nämlich Walter Sittler und Marile Milovic, ich habe es geliebt. Die Girlfriends habe ich geliebt und Nicola wird ja Gott sei Dank pausenlos wiederholt. Das kann man sich ja immer noch reinziehen. Ich glaube, Girlfriends nicht, leider. Sollte man vielleicht auch mal andenken. Aber steht denn da was Neues auf dem Programm? Ich weiß, dass Sie Bühnenprogramme gemeinsam machen, aber offensichtlich nicht hier in Berlin in nächster Zeit.
Nein, nicht in Berlin. Wir haben nach Ende von Nicola haben wir noch zwei Filme zusammen gemacht. Dann gab es zwei, drei Ideen, die sind aber nicht in die Wirklichkeit gekommen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann hat Marile ja sehr viel ihre Kommissarin gedreht, Marie Brandt. Und es gab keine Bücher für uns. Und dann hat die Marile eines Tages gesagt, ich traue mich doch wieder auf die Bühne und zwar mit diesem Stück von der Ilke Heidenreich und dem Bernd Schröder. Und daraus haben wir dann meine Tochter hat da die Regie gemacht und die Fassung, die ist ja Theaterfrau.
Alte Liebe.
Und alte Liebe. Und mit dem sind wir jetzt seit 2018, glaube ich, weiß nicht genau, unterwegs. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ob da jetzt was Neues kommt, kann ich nicht sagen. Im Moment machen wir die alte Liebe und Marile macht ihre Filme noch und ich spiele jetzt Theater hier in Berlin. Und ja, wir haben eine gute Verbindung und gucken immer, was so läuft. Und wenn was käme oder wenn eine von den Ideen, die es ja schon gibt, wenn die dann doch in eine Form kommt, die man filmen kann, würden wir das natürlich sofort machen.
Klar. Ja, das hoffe ich doch sehr.
Das wäre ja, das wäre schön. Ich hätte auch nichts dagegen.
Wunsch. Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja. Sie haben es gerade gesagt, Sie stehen jetzt hier in Berlin auf der Bühne, kommen wir gleich drauf.
Ja.
Aber Sie haben ja noch ein ganz anderes, wundervolles Projekt, über das wir sprechen wollen, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau ins Leben gerufen haben vor vielen Jahren, nämlich 199 kleine Helden. Die Idee stammt von Ihnen?
Ja, die ursprüngliche Idee war, dass wir Kinder auf der Welt auf dem Schulweg fotografieren, um die Aufmerksamkeit auf die Kinder zu kriegen. Aber als meine Frau dann angefangen hat zu filmen, von den 37 Filmen, die wir jetzt haben, hat sie ja 16 gemacht, ging der Fokus sehr schnell auf das, was die Kinder über das Leben, über die Schule, über Familie, über Zukunft, über ihre Ängste und Träume sagen. Und dadurch haben die Filme noch ein ganz anderes Gewicht bekommen. Und wenn Jugendliche und Kinder, also zwischen 12, 13 oder 9 bis 14 das sehen, sind sie unglaublich inspiriert, weil diese Filme aus der ganzen Welt sprechen sie direkt an, weil Altersgenossen reden, es gibt keinen Kommentar dazu und die Kinder lernen die Welt kennen. Das heißt also, sie kennen plötzlich jemand aus Laos. Und schon ist es nicht irgendein Land in Asien, was man sowieso nicht kennt, sondern sie haben ein Gesicht dazu. Und was dann passiert, das passiert von alleine, dass eine gewisse Empathie entsteht, weil diese Kinder, das sind ganz normale Kinder, die reden über die Schule, über ihre Familie, über sich selbst. Und plötzlich ist dieses Land lebendig und nicht mehr auf der Landkarte. Und das ist etwas, die Rückmeldung, die wir von Schulen bekommen, also meine Frau hauptsächlich, weil die geht dann auch hin und macht dort Veranstaltungen mit denen und kriegt mit, was die da machen, die sind umwerfend. Und ich glaube, unser Projekt hat sich dadurch, durch die Art, wie Sigrid das angefangen hat, und sie ist auch diejenige, die den Regisseuren, die Filme machen, die wir nicht selber machen, sondern die im Auftrag gemacht werden, die denen sagt, was wir brauchen und was wir wollen und wie sie vorgehen sollen. Haben die eine empathiefördernde Wirkung? Ich glaube, wenn Kinder oft genug diese Filme sehen, auch andere Sachen sehen und man sich wirklich mit dem Land befasst und den Menschen dort, sind sie nicht mehr so leicht verführbar, weil man kennt jemand. Man kennt jemand aus dem Irak, man kennt jemand aus Guatemala und plötzlich merkt man, die Kinder wollen alle dasselbe. Und das sind nicht nur reiche Kinder, sondern Kinder, die Geld haben, Kinder, die kein Geld haben, ganz arme Kinder. Wir haben kein Kind gefunden bis jetzt, was gesagt hat, oh, mir geht's so schlecht, ich will ja weg. Kein einziges. Alle wollen, dass es da, wo sie ist, besser wird. Und das ist so inspirierend und so positiv. Ja? Wir neigen ja dazu, die negativen Nachrichten in den Vordergrund zu stellen. Das hat sich so entwickelt. Ob das gut ist, ist eine Diskussionsfrage. Aber diese starken Kinder zu sehen, und sie können in jede Klasse in die Welt gehen und reingreifen und sie finden solche Kinder überall. Und dadurch ist es eine sehr kraftvolle Angelegenheit. Und wir haben jetzt in Corona nicht filmen können. Wir hatten noch Geld für einen Film. Und wir wollen dann in diesem Jahr im Herbst dann eine Fundraising-Kampagne machen. Dafür gibt es ein sehr schönes Buch auch, was wir jetzt schon verkaufen.
Open Your Heart heißt es.
Open Your Heart, genau. Yeah. Da sind dann 35 Kinder vorgestellt und 35 verschiedene Unterstützer, die erzählen, warum sie das machen. Und da wollen wir schauen, dass wir Geld zusammensammeln, damit wir eine nächste Staffel machen können, die sich auf die Mädchen konzentrieren wird, mit dem Titel Mädchen weinen nicht. Es geht darum zu sehen, wie ist es in der heutigen Zeit, ein Mädchen zu sein auf der Welt. Also ob das jetzt zum Beispiel in Ungarn ist, ja, da waren wir zum Beispiel noch nicht, oder in Südamerika, da müssen wir sehen, wo wir hinkommen und wie viel Geld wir haben, um das darzustellen. Und das Schöne ist, diese Kinder, die ein Spiegel dessen sind, was die Erwachsenen machen. Das ist unglaublich. Also zum Beispiel der Junge aus Nepal, der wurde gefragt, das ist eine der Fragen, was würdest du denn tun, wenn du einmal das Sagen hättest, was passieren soll? Dann sagt dieser 10-jährige Junge, der noch nie außerhalb seines Dorfes war, der sagt, wenn mich jemand in meinem Leben zum König machen würde, würde ich als erstes Wasserleitungen bauen. Und dann sagt man sich doch, warum um Himmels Willen gibt es dort keine Wasserleitung? Und da bleibt dir das Herz stehen. Ja. Du sagst, ja klar, das ist weder teuer noch sonst irgendwas. Und sie haben es aber nicht. Weil wir noch nicht so weit sind, dass wir die Menschen, sagen wir, dass die Menschen die Hälfte der Aufmerksamkeit im politischen Bereich brauchen, in der Wirtschaft auch nicht. Wenn man es halbe-halbe machen würde, angenommen jetzt mal nur mal ins Blaue gesprochen, dann würden wir anders handeln. Das tun wir aber nicht, sondern wir schauen, dass es der Wirtschaft gut geht. So wie heute habe ich gelesen in der Zeitung, hat eine von der Regierung gesagt, wir helfen der Ukraine, solange es uns wirtschaftlich nicht schadet. So kann man nicht leben. Das geht nicht. Halte ich für einen Fehler. Ich zumindest.
Aus 16 Episoden ist dann auch ein Kinofilm entstanden, Nicht ohne uns.
Ja. Den hat meine Frau in Köln mit ihrem Cutter geschnitten, mit dem Henk Drees. Und der Film war der erfolgreichste Kinderdokumentarfilm in dem Jahr. Wir haben 60.000 Zuschauer, glaube ich, ist in vielen Schulen gezeigt worden, ist Haufen Preise bekommen weltweit. Der letzte kam aus Teheran. Wir haben auch eine englische Fassung gemacht, natürlich, also englische Untertitel. Mhm. Und auch dieser Film, wenn der in Schulen eingesetzt wird, was wir in einigen Schulen auch gemacht haben, da in einer Schule war dann eine ganze Woche, haben sie eine Woche darüber gemacht, eine Projektwoche, und haben dann Zeichnungen und Briefe, und dann schreiben die Kinder Briefe an die Kinder, die dort sind. Und dann hat die Sigrid, also meine Frau, von einer Klasse kam plötzlich ein dicker Umschlag an, da hat jedes Kind über den Film an meine Frau geschrieben, was ihn oder sie daran beeindruckt hat. Wir hatten auch einmal eine Förderschule. Eine junge Frau hat in einer Förderklasse mit 5 Jugendlichen, weil die natürlich sehr klein sind, einen Film gezeigt, nur Ausschnitte. Und sie sagt, sie hat die Kinder noch nie so intensiv schreiben sehen über diese 2 lächerlichen 2,5 Minuten, die sie gesehen haben. Mhm. Und dieses Ansprechen, dieses ohne den pädagogischen Zeigefinger, aber trotzdem pädagogisch, ja. Und kein Erwachsener, der sagt, was du denken sollst, sondern du bist aufgefordert selber. Und weil die Kinder in den Filmen selber denken und selber sprechen, das ist auch nicht immer einfach bei den Interviews. Zum Beispiel war sie in Jordanien und das Beduinenmädchen ist gar nicht gewohnt zu sprechen, so viel. Aber nach 2 Tagen Interview hat dann meine Frau ihr gesagt, war wunderbar, ich lasse alles gut, ich habe noch ein paar Fragen, aber das lassen wir jetzt. Und hat die gesagt, nein, ich will die auch beantworten. Das heißt also, wenn man sich intensiv mit diesen Kindern und Jugendlichen befasst, da kommen Sachen raus, die uns Erwachsenen selber sagen, was ist eigentlich los auf der Welt? Ja? Das ist ganz erstaunlich. Man traut den Kindern ja nicht viel zu, leider.
Das ist ein ganz großartiges Projekt und ich kann nur sagen, also wirklich Hut ab und dass Sie das auch so durchziehen, das fasziniert mich sehr. Auch dieses Buch, das ja erhältlich ist, Open Your Heart.
Das ist erhältlich. Man muss allerdings, es geht nicht über den Großhandel, sondern wenn man in die Buchhandlungen geht, sollen die auf buchhandel.de gehen, also buchhandel.de, und da finden Sie das Buch und das wird bei uns bestellt, Schneegans-Produktion. Wunderbar. Bei uns geht das auch. Oder über 199kleinehelden.org, dort steht es dann auch.
Jetzt stehen Sie auf der Bühne, hier bei uns in Berlin, ja, im Renaissance-Theater im Stück Die zwei, ja, Päpste. Und das ist ja ein sehr spannender Stoff.
Das ist ein sehr spannender Stoff und hat natürlich noch mehr Aktualität bekommen über das, was im Januar dann bekannt wurde, was man eigentlich schon wusste, aber jetzt ist es offiziell bekannt. Und es ist sehr spannend, weil es ist ein amerikanisches Theaterstück. Darauf basiert auch der Film, den es seit 2019 gibt, den ich auch gesehen habe. Es gibt ja 2 Figuren, diese beiden Päpste, die ja wirklich diametral entgegengesetzt sind, sowohl in ihrer Persönlichkeit als auch in ihrer Haltung zur Welt. Und das macht das Stück so spannend und auch aktuell, selbst wenn man nicht religiös ist oder Katholik ist oder evangelisch ist, das spielt keine Rolle, glaube ich, weil wir erleben in diesem Stück zum Beispiel den Ratzinger spielt, der Walter Kreier, wunderbarer Kollege, der sehr fast fundamentalistisch ist in seiner katholischen Einstellung und weiß, er kann so nicht weitermachen. Er gibt seine Haltung nicht auf, aber er weiß, es muss jemand anders her. Ich mache aber trotzdem so weiter wie bisher. Es ist wirklich, es ist wahnsinnig spannend, das ganze Ding. Und wir machen da auch nicht irgendwelche Heiligkeiten, sondern es geht wirklich um 2 Menschen und die 2 Nonnen, die noch damit spielen. Es sind Menschen, die verzweifelt versuchen, das zu tun, was richtig ist. Und das ist schwierig. Also wirklich schwierig zu finden. Ist in der Politik schwierig, ist es im Leben schwierig und das macht es so spannend.
Noch ein Wort zu Ihrer Rolle, die Sie übernommen haben?
Ja, ich darf ja den Bergoglio spielen. Das geht ja auf dem Theater, selbst wenn man nicht die Figur von ihm hat, die ich ja nicht habe. Das Interessante an Bergoglio ist, dass er sehr verschiedene Phasen in seinem Leben hatte. Er war ja Chef der Jesuiten in Argentinien und musste sich mit der Militärdiktatur auseinandersetzen. Und das kommt auch in dem Stück vor. Und es ist auch die Frage von Schuld, was man in solchen Situationen macht, weil welche Entscheidung man immer trifft, ob man sich mit der Militärdiktatur arrangiert, um sich selbst zu schützen oder die Priester, die einem überantwortet sind, oder ob man sich gegen die Diktatur stellt und Leute deshalb umkommen. Was ist richtig? Und er ist durch diese Zeit und die 2 Jahre, die er dann war abgeschoben in die Berge, ist er zu dem geworden, der er jetzt ist. Der weiß, dass man sich die Schuld, die man auf sich lädt, eingestehen muss. Man muss sich nicht geißeln die ganze Zeit, aber man muss es klar anschauen und dann entscheiden, welche sind meine ethischen und moralischen Richtlinien, nach denen ich handeln will. Was ist überhaupt wichtig im Leben? Und er ist so weit gekommen, dass er sagt, ich weiß nicht alles, was richtig ist. Ich mache es so gut, ich es kann. Und wenn ich was erfahre, was besser ist, dann mache ich das so. Er hat ja auch im Interview zu Giovanni Di Lorenzo gesagt, ich bin fehlbar, zum Beispiel. Und das zeugt von einer menschlichen Größe und gleichzeitig Bescheidenheit und Demut, die sehr gut ist. Deswegen kann er so handeln, wie er handelt. Deswegen braucht er keine roten Schuhe. Er braucht nicht rote Monzetten. Er braucht diesen ganzen Pomp nicht, weil er sagt, darauf kommt es nicht an. Sondern wir müssen schauen, dass es den Menschen miteinander gut geht. Dass wir schauen, dass wir möglichst wenige zurücklassen. Und das versucht er in allem, was er tut. Er hat es schwer mit der Kurie natürlich, weil dort sehr viele sehr fundamentalistische Kräfte noch sind. Aber er macht so viel er kann. Und dieses neue Grundgesetz, was jetzt rauskommen wird, am 5. Juni, das ist jetzt schon veröffentlicht worden, wird auch viel bewegen in der katholischen Kirche, weil plötzlich die Stellung der Frauen in der Kirche eine ganz andere sein wird. Endlich. Wurde aber auch Zeit.
Ein Stück aktueller denn je. Die Proben laufen auf Hochtouren. Am 2. April ist dann die Premiere. Haben Sie vor so einer Premiere noch Lampenfieber?
Oh ja, ich denke dann. wenn wir dann hinter der Bühne stehen, dann denke ich immer, hätte ich doch einen anständigen Beruf gelernt, dann könnte ich jetzt unten sitzen. Aber wenn man dann auf der Bühne ist, dann ist es vor allen Dingen, wenn das Stück gelungen ist, wenn man weiß, was man spielen will und wie man das spielen will und wenn man es so dem Publikum schenken kann, ja, so in die Köpfe in die Fantasie des Publikums hineinkommen kann, weil es richtig ist, was man spielt, zumindest in dem Moment. Man kann das Stück ganz anders inszenieren, als wir das haben, ganz klar. Dann möchte ich gar nichts anderes haben. Aber es ist am Anfang ist es schrecklich, sage ich. Die 5 Minuten vor der Premiere, da möchte man einfach sich sagen, ich kann nicht, ich lade euch alle zum Bier ein, wir gehen jetzt nach Hause.
Wie äußert sich denn dieses Lampenfieber? Kriegen Sie da Bauchschmerzen? Ist Ihnen schlecht? Kriegen Sie Kopfschmerzen oder was ist das?
Nein, es ist ein Herzrasen im Kopf, geht alles durcheinander. Man versucht, den Atem zu beruhigen, damit man wenigstens die ersten Sätze ordentlich rauskriegt. Und man weiß natürlich, was man spielen will. Das weiß man ja alles. Und dann geht es auf die Bühne und dann ist das Licht da und das Publikum und dann geht es einfach los. Und dann bleibt eine Grundanspannung, die das Publikum gar nicht merken darf, damit man das, was man spielen will, bis in die letzte Reihe bekommt. Und das ist am Ende, wenn das gut funktioniert, ist es unglaublich befriedigend. Das ist wirklich großartig. Es gelingt nicht immer, aber oft.
Und das Tolle beim Theater ist ja, jeder Abend ist anders.
Jeder Abend ist ein bisschen anders und was auch, wenn es ein gut probiertes Stück ist, kommt man immer tiefer hinein und plötzlich merkt man, ach, diese Stelle kann man ja auch so denken und so sagen, das ist ja noch besser, da kommt ja noch mehr raus. Und das ist bei guten Texten ja immer so, je länger sie sich damit befassen, desto breiter machen die öffnen die sich nach hinten. Das ist zum Beispiel, ich mache ja ganz lang die Erich Kästner Abende, da habe ich eins von denen, habe ich schon über 300 Mal gespielt. Es wird nie langweilig. Und es hat sich immer weiter verändert, glaube ich, dass es immer klarer wird, was der Autor eigentlich meint.
Premiere ist am 2. April, die 2 Päpste im Renaissance-Theater. Aber wo wir gerade bei Erich Kästner sind, also Sie sind ja, da haben wir auch das letzte Mal ja ausführlich drüber gesprochen, sehr fasziniert von Erich Kästner. Und wir lieben alle Ihre Abende mit Erich Kästner. Ist denn da was geplant in nächster Zeit?
Nee, wir haben vor 2 Jahren, war der 3. Kästner-Abend, den wir wenig spielen konnten, weil ja dann Corona war. Wir haben ihn dann jetzt in der vergangenen Spielzeit November, Dezember, Januar gespielt. Diese Abende spielen wir noch nächsten Winter wieder auf Tournee. Und dann werden wir, wenn alles gut geht, machen wir 2024 zum 125. Geburtstag sozusagen ein Special. Da kann man dann vielleicht in Dresden oder in Stuttgart, ich weiß nicht genau, ob eine Stadt das haben will. Da spielen wir dann alle 3 Abende.
Berlin wäre jetzt auch nicht so eine schlechte Idee.
Berlin wäre eine sehr gute Idee. Da muss aber der Impresario, der das macht, der wird sich darum kümmern. Und dann 2024 ist es dann zu Ende.
Wann haben Sie denn für sich Erich Kästner tatsächlich entdeckt, schon als Kind?
Wir hatten ein einziges Erich Kästner Buch zu Hause. Das habe ich nicht gelesen. Ich wusste nur, dass wir es haben. In der Schauspielschule gab es das, weil ja einige von seinen Gedichten wirklich wahnsinnig gut sind. Es sind viele gute. Einige sind Gebrauchsgedichte, aber viele gute und einige wahnsinnig gute. Dann hat es geruht sehr lang, bis der Martin Mühleis, der das macht, diese 3 Abende konzipiert hat, kam und sagte, lass uns doch, als ich ein kleiner Junge war, lesen mit Musik, weil es gab eine Auftragsproduktion von einer Bank in Ludwigsburg. Das haben wir gemacht mit einem überwältigenden Erfolg, den wir gar nicht erwartet hatten. Und dann hat er gesagt, wir machen einen Abend draus, du lernst das bisschen, sind ja nur 50 Seiten und dann lasse ich Musik komponieren und dann spielen wir das. Und da habe ich ihm gesagt, Martin, das will doch keiner sehen. Also, was soll das? Dann hat er aber so insistiert, der ist so. Und dann habe ich das gemacht und das war einfach ein großer Erfolg von Anfang an. Es liegt vielleicht auch daran, es gelingt, glaube ich, in diesem Fall mit der Musik und wie wir das haben, dass man sozusagen den Kästner entstehen lässt, seine Gedankenwelt, seine Art, Dinge zu sehen, sichtbar machen kann. Und es geht nicht so sehr, dass man zeigt, wie toll man Text auswendig lernen kann oder wie toll man reden kann. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass der Kästner Vorgänge beschrieben hat, die auch heute noch gelten. Das ist das Kunststück von guten Autoren. Dass selbst wenn sie im 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert leben, manche Sachen sind menschliche Grundprinzipien, Regeln, die wir nicht ändern können. Und wenn wir glauben, wir könnten alles besser machen, dann sollten wir uns zurücklehnen und nachdenken, ob das auch stimmt. Und da ist Kästner so ein ganz klarer Denker, der keine Vorwürfe macht, sondern sehr genau beschreiben kann, eine unfassbar schöne Sprache hat. Aber die ist einfach, die versteht auch jeder, die ist nicht kompliziert. Aber die ist sehr reich und er kann mit 3 Worten ein ganzes Bild aufmachen. Und das ist faszinierend. Und er ist nicht der Einzige, da gibt es noch andere.
Kommen wir noch kurz auf die Apfelblüten. Damit hätten wir Sie ja fast hier gesehen. Leider wurde das abgesagt. Ja. Gibt es denn da einen Nachholtermin, was sich viele hier in Berlin fragen?
So wie es aussieht, am 1.8. im Tippi. Da ist es jetzt erstmal hingeschoben worden. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das klappt, ob die Zahlen sich so entwickeln, dass wir da auch auftreten dürfen.
Sagen Sie kurz was zum Stück, zu der Vorstellung?
Ja, da bin ich von einem Regisseur angerufen worden. Die suchten einen Sprecher für einen Jazzabend, weil die da Texte haben wollten zwischen den Liedern. Jazzlieder, die zum Teil selbst komponiert worden sind von der Sängerin und dem Pianisten. Und das klang gut. Und da habe ich gesagt, ach ja, Musik und Sprache fand ich schon immer schön, wenn es gut passt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und das haben wir nicht so oft aufführen können durch die Corona-Zeit, weil das ist alles abgesagt worden. Man kam nirgendwo rein. Auf jeden Fall haben wir es dieses Jahr schon ein oder zweimal spielen dürfen. Und jetzt das nächste ist dann in Staßfurt und dann am 1.8. im Tippi. Und es geht natürlich, worum soll es sonst geben? Um die verschiedenen Zustände von Liebe und Leid. Liebesleid und was das heißt und wie das funktioniert und was da einem passiert. Und darum geht es. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema.
Absolut.
Immer noch.
Immer noch auch. Und hoffentlich bleibt
für
es
immer
das auch. Genau.
Ja.
Was steht denn sonst noch an in diesem Jahr? Vielleicht Dreharbeiten, die schon spruchreif sind?
Ja, also wir werden im Herbst einen zweiten Kommissar am See drehen, Kommissar und der See. Das Buch ist noch nicht ganz fertig, aber in groben Umrissen schon da. Und dann im Dezember, Januar Ein Mann im Schnee nachholen, die jetzt in der vergangenen Saison ausgefallen sind, wegen Corona. Also einige konnten wir spielen und einige nicht. Also weil jedes Land hat ja seine eigenen Regeln gehabt und wir holen das danach.
Jetzt aber erstmal zu erleben auf der Bühne im Renaissance-Theater im Stück Die zwei Päpste, Walter Sittler.
Ja.
Toi, toi, toi für die Premiere. Danke, dass Sie hier waren und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich hier wieder im Studio.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.